Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Badewanne, Fahrrad, Auto, Bett. Alles Orte, die uns kreativ machen. Zumindest ist das eure Meinung. Wir haben euch heute am Reformationstag gefragt, wo entstehen gute Ideen bei euch? Weil Martin Luther damals auch seinen ganz eigenen Ort der Kreativität hatte. Der Legende nach sind ihm ein Großteil seiner 95 Reformationsthesen auf Klo eingefallen. Klo-Kreativität. Gibt es denn eigentlich sowas? Wir klären das heute auf. Jörg Brunsmann ist heute mit dabei. Grüß dich.
Grüß dich.
Wo entsteht bei dir Kreativität?
Tatsächlich nicht mehr auf dem Klo. Ich mache den vielleicht in das Smartphone mit. Beim Fahrradfahren.
Ach,
ich fahre jetzt kein Fahrrad und wenn du so ein bisschen durch die Gegend guckst, hin und wieder auch die roten Ampeln beachtest, da kann die ein oder andere Idee kommen.
Da
ist auch nicht so anstrengend wie auf dem Klo.
Ab, da sind die Gedanken wahrscheinlich schon in Tritt sozusagen.
Genau.
Sagt uns gerne, wo werdet ihr kreativ, wo bekommt ihr die besten Ideen, schreibt es uns auf der Facebook-Seite, die Redaktionskonferenz mit diesem Thema und allem Wichtigen an diesem letzten Oktober. Thilo Janis, mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Dienstag, 31. Oktober 2017. Es ist Reformationstag, es ist Halloween und ein Tag, der alle Physiker freut. Heute ist Tag der dunklen Materie und zwar zum ersten Mal. Keiner weiß eigentlich so richtig, was das ist. Dunkle Materie macht immerhin 95% des Universums aus, ist aber ein riesiges Rätsel. Über die große Unbekannte spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten, mit Michael Büker. Schönen guten Tag, Michael.
Hallo, guten Abend.
Was ist dunkle Materie?
Ja, dunkle Materie ist so eine Art Notlösung, ist so eine Art Lückenfüller für etwas, wo wir uns in der Astronomie die Beobachtungen noch nicht erklären können, wo sozusagen Physiker mit ihren Daten auf ein Problem stoßen und sagen, mit unseren gängigen Theorien kriegen wir das nicht erklärt und dann sagen wir mal, dunkle Materie könnte es sein.
Eine schöne Ausrede. Was für Probleme sehen die Astronomen denn da?
Man hat vor allem festgestellt, schon vor einigen Jahrzehnten, dass Galaxien, also diese großen Ansammlungen von Sternen, die das ganze Universum bevölkern, offenbar zu schwer sind. Wir zählen alles zusammen, was wir sehen können, die Sterne, die Gase, die Planeten und kommen dann auf eine gewisse Masse. Aber das, was wir an anderer Stelle aus den Galaxien heraus messen können, wie schnell sie sich drehen, wie sie den Raum verbiegen und so weiter, da kommen wir drauf, die müssen eigentlich viel schwerer sein. Und irgendwas enthalten womöglich, was wir gar nicht sehen können.
Und was für eine Lösung soll dann bitte schön dunkle Materie sein?
Dunkle Materie ist für die meisten Physiker die Lösung zu sagen, da gibt es einen Stoff, da gibt es Teilchen, die eine Schwerkraftwirkung ausüben, die also massiv sind, aber nicht auf die übliche Weise mit unserer Welt interagieren, sodass sie zum Beispiel kein Licht aussenden, sodass wir sie nicht sehen können, sodass sie nicht mit anderen Teilchen stoßen, sodass wir die Effekte sehen könnten. Also man sagt, wir wissen nicht, wo die Masse herkommt, vielleicht ist es ja was, was man einfach nicht sehen kann.
Was aber zumindest in Europa am Kernforschungszentrum in CERN in Genf ja dort analysiert wird, da wird herausgefunden, was das eigentlich ist. Auch sein kann. Was glauben denn eigentlich die Physiker, was man damit lösen kann? Also welches Rätsel?
Ja, also wenn zum Beispiel am CERN mit den Teilchenbeschleunigern nach diesen Teilchen gesucht wird, dann will man eben doch, obwohl es wahnsinnig selten sein müsste, nach einem Effekt suchen, dass man sagt, ach guck mal da, da sind gerade zwei neue Teilchen entstanden und das passiert wahrscheinlich, wenn dunkle Materie sich so und so verhält. Dafür muss man wahnsinnig lange messen, wahnsinnig genaue Messungen machen und sozusagen wahnsinnig gut mit der Theorie umgehen und verstehen, wie sich das denn doch äußern könnte. Und da sind Teilchenbeschleuniger ein beliebtes Instrument.
Ist es so eine Art Ausrede, wenn so Physiker sagen, du, das hat bestimmt mit schwarzer Materie, mit dunkler Materie zu tun?
Ja, manche sind tatsächlich der Meinung, ne? Also es gibt auch Teile der Physik, die sagen, hör mal Leute, hier nach einem Teilchen zu suchen, was keiner kennt, was in keiner Theorie vernünftig reinpasst, vielleicht müssen wir halt auch ganz anders an das Problem rangehen.
Jetzt haben wir heute diesen Tag, wo Physiker eben zelebrieren, wenn man so will, die dunkle Materie feiern am 31. Oktober. Ist es irgend so ein Wissenschaftler-Gag, dass das auf Halloween fällt?
Ja, mit Sicherheit. Also da ist die Physik immer vorne dabei mit Wortspielen, mit Anspielungen und sich an dem Tag, wo es um Dunkelheit geht, um Unerklärliches, dann halt auch wissenschaftlich zusammenzusetzen und sagen, jetzt reden wir mal ernsthaft über dunkle Materie, das passt, finde ich, ganz gut.
Schön. Heute also zum ersten Mal der Tag der dunklen Materie wird gefeiert. Wissenschaftsjournalist Michael Büker macht sich gleich auch noch ein schwarzes Loch oder irgendwas auf. Genau. Hat uns auf jeden Fall erklärt, was da passiert. Wenn ihr mal einen spannenden Thriller über dieses Kernforschungsserum in CERN lesen wollt in Genf mit verschiedenen Wissenschaftlern, die plötzlich verschwinden, mit fremden Substanzen, die auftauchen. Lydia Herms, unsere Buchkritikerin, die hat neulich das Buch Kernschatten vorgestellt. Findet ihr, wenn ihr nach Kernschatten auf unserer Seite Deutschlandfunk Nova sucht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn er sich damit freischwimmen wollte, dann ist es gründlich daneben gegangen. Kevin Spacey steht voll im Shitstorm. Den Vorwurf, er habe vor 31 Jahren einen Jugendlichen sexuell belästigt, hat er genutzt, habt ihr mitbekommen, um sich als schwul zu outen. Das passt gar nicht so richtig zusammen, hat gestern Abend hier bei uns in der Sendung der Kommunikationstrainer Tom Buschert gesagt.
In seinem Statement ist auch eine Frechheit drin, wenn er zum Beispiel sagt, diese Nachricht hat mich ermutigt, andere Dinge meines Lebens offen anzusprechen. Das heißt also, im Endeffekt zollt er seinem mutmaßlichen Opfer jetzt sogar noch Dankbarkeit, dass er jetzt endlich den Weg zu seinem Outing gefunden hat. Also das ist ja schon fast so, als müsste man mit Kevin Spacey mehr Mitgefühl haben als mit dem damals 14-jährigen Schauspielerkollegen.
Jörg, du hast jetzt heute nochmal für uns genauer angeschaut. Hauen noch andere auf Kevin Spacey drauf?
Wo fangen wir an? Ich glaube, beim Netflix könnten wir anfangen. Das war auch das, was in den Schlagzeilen heute am höchsten gelaufen ist. Die haben gestern Abend gesagt, House of Cards, also die Serie, die Spacey nochmal richtig populär gemacht hat, die wird nicht fortgesetzt. Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel, die laufen gerade. Die gehen auch weiter, aber danach soll Schluss sein.
War die Serie aber nicht sowieso langsam auserzählt?
Ja, ich meine, man muss fairerweise auch sagen, Netflix hat gesagt, die Entscheidung sei schon vor Monaten gefallen. Aber ich finde es schon interessant, dass Netflix das aus gerade jetzt bekannt gegeben hat in dieser Situation. Und so richtig deutlich wird es dann auch bei den Schauspielkollegen, wenn man mal guckt, was die so schreiben und sagen. Zachary Quinto, der aktuelle Mr. Spock ist das so. Der schreibt, das sei ein Schlag ins Gesicht für die gesamte Homo-, Bi- und transsexuellen Gemeinde. Er hat sich nicht aus Stolz, schreibt er, schwul zu sein, geoutet, sondern als kalkulierte Manipulation, um von den schwerwiegenden Vorwürfen von sexueller Nötigung eines Minderjährigen abzulenken.
Also auch da eindeutig die Meinung, ähnliche Meinung auch bei unseren Usern und Hörern?
Es gibt eine Menge Kommentare bei uns bei Facebook, auch sehr unterschiedliche Richtungen. Anska schreibt, sie traue Spacey zu, dass er so zynisch ist und sich einfach über die aktuelle Debatte lustig machen will und so die Opfer durch den Kakao ziehen will. Markus Ertle schreibt, er findet das schlicht voyeuristisch. Gibt da auch uns, den Medien, die Schuld, dass sie das Thema so groß machen würden.
Aber es ist natürlich ein wichtiges Thema. Was glaubst du, wie wird Spacey am Ende aus der Sache rausgehen?
Das steht quasi auch als Überschrift über den Kommentaren bei Facebook bei uns. Kann man jetzt das Verhalten des Menschen Kevin Spacey von seinen Leistungen als Schauspieler trennen? Das ist die große Frage. Die Jury des Emmy Awards, die hat sich entschieden. Sie sagt, nein, ein geplanter Ehren-Emmy für Spacey, der soll jetzt nämlich doch nicht verliehen werden.
Da gibt es schon die ersten Konsequenzen. Eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Wie denkt ihr über den Fall Kevin Spacey und das, was da alles gelaufen ist, seine Entschuldigung und vielleicht auch die Ablenkung von dem, was damals, ja, eben passiert es vor 31 Jahren. Gebt uns gerne eure Meinung bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr auch mal die Legende gehört, dass Martin Luther seine Ideen für seine 95 Thesen vor allem auf der Toilette hatte. Oder wie der Theologe Volker Lippin in unserer Sendung Hörsaal erklärt hat.
Hier haben wir die Architektur einer Latrine, die für die Lutherforschung nun besonders bedeutend ist, weil Luther einmal oder sogar mehrfach gesagt hat, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf dieser Kloake auf dem Turm gegeben.
Nur, dass es damals bei Luther eben noch keine Klospülung gab. Luthers Erkenntnisse also auf dem Klo. Ja, allerdings hat Luther, das müssen wir auch sagen, wohl unter chronischer Verstopfung gelitten, somit also viel Zeit auf der Toilette verbracht. Trotzdem haben viele aus unserem Team hier gesagt, ja, auf Klo, da kommen mir auch die besten Ideen, Einfälle oder auch unter der Dusche. Warum lassen uns bitteschön diese Orte kreativ werden? Darüber haben wir mit dem Psychologen Joachim Funke gesprochen von der Uni Heidelberg. Seine Forschungsgebiete sind Denken, Problemlösen und Kreativität. Und ich habe ihn gefragt, hilft Duschen oder auf Klo sitzen denn wirklich beim Kreativsein?
Also das halte ich für ein Gerücht. Wer kreativ sein will, muss zum einen sich sehr intensiv mit den Dingen, um die es geht, beschäftigen. Er braucht zum anderen Ruheräume zum Rückzug, wo man stressfrei, druckfrei über Dinge nachdenken kann. Und manchmal braucht man auch ein kleines Schläfchen, weil dieses Nickerchen sieht ja so aus, als würde man da nichts tun. Aber unser Gehirn tut natürlich eine Menge. Mhm. Es sorgt für neue Verknüpfungen. die wir nach dem Aufwachen oder vielleicht sogar im Halbschlaf haben, würde mir nicht helfen, weder unter der Dusche noch auf dem Klo.
Sie sagen also, Duschkreativität und Klo-Kreativität gibt es so in dem Fall nicht. Ein Beispiel von Woody Allen, der ist früher immer, um neue Ideen zu kriegen, durch den Central Park in New York getrabt. Dann wurde er zu häufig erkannt, ist umgezogen und sagt, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Also da haben wir doch einen Duschkreativen, oder?
Es mag im Einzelfall Leute geben, die da einen Ort finden. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich glaube, Kreativität findet an ganz vielen verschiedenen Orten statt und meist da, wo man es nicht erwartet.
Aber hat die Toilette oder hat die Dusche nicht irgendwas Besonderes, was uns kreativ werden lässt? Denn unter der Dusche, da steht man ja, lässt sich berieseln. Folgedem kann man ja exzellent über neue Ideen, Visionen nachdenken. Und auch auf der Toilette, da muss man ja eigentlich nicht viel machen.
Das kann ich auch bei langen Autofahrten. Ich glaube nicht, dass die Dusche und das Klo die Orte sind, an denen große Entdeckungen gemacht werden, an denen kluge Gedanken gefasst werden. Wir sinnieren über das ein oder andere vielleicht. Ja, und es mag tatsächlich die Ruhe sein, dass ich nicht gestört werde, die mich zum Nachdenken anregt. Ich glaube, viel wichtiger ist die Tätigkeit. Unter der Dusche bin ich einfach so ein bisschen dösend, ja, und weggetreten fast. Und das stimuliert vielleicht meine Ideen viel mehr als alles andere. Nicht das Wasser und die Dusche schaffen neue Ideen.
Ich sage Ihnen nochmal ein Duschbeispiel, denn der Erfinder des Laptops sagt auch, mir kommen die tollsten Ideen unter der Dusche und hat deshalb mit seinem Arbeitgeber damals besprochen, dass er gerne eine Dusche auf Arbeit hätte. Was halten Sie davon?
Ja, sehr witzig. Ich meine, wenn ich den ganzen Tag über unter der Dusche stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mir irgendwann im Laufe des Tages mal auch unter der Dusche eine Idee kommt. Das habe ich aber hier auch an meinem Schreibtisch. Dafür brauche ich keine Dusche. Für mich als Psychologe ist die Frage, hat die Dusche irgendeine kreativitätsfördernde Eigenschaft? Und die hat sie meines Erachtens nicht privilegiert gegenüber anderen ruhigen Situationen.
Wenn wir ruhige Situationen brauchen, um kreativ zu sein, dann ist ja eigentlich das Schlimmste das Großraumbüro, oder?
Könnte man meinen, aber auch da zeigt uns die Kreativitätsforschung, selbst unter ganz ungünstigen Umständen kann ich Einfälle generieren. Wenn ich mich konzentriere, wenn ich mich auf meine Gedanken konzentriere, dann entfällt mir der ganze Lärm links und rechts um mich herum. Hätten wir Gewissheit, dass die Großraumbüros schädlich für Kreativität wären, wer würde sie heute noch einrichten?
Herr Funke, an welchem Ort kommt Ihnen denn die Kreativität?
Sie kommt mir an ganz verschiedenen Orten. Wenn ich lange Autobahnfahrten habe, wenn ich in der Eisenbahn sitze, wenn es irgendwo Tätigkeiten sind, wo ich vor mich hindöse, da fällt einem manchmal was ein. Warum? Weil man sich nicht zwingt, irgendeine neue Idee hervorzubringen, sondern weil sie einem zufällt. Der Zufall ist ein ganz wichtiger Schaffer von Kreativität und wir müssen dem Zufall eine Chance geben.
Sagt Joachim Funke vom Psychologischen Institut der Uni Heidelberg, sagt Ruheräume machen uns kreativ. Für den einen ist es eben das Klo, für die anderen die Dusche oder das Auto. Fiete, Facebook-User, schreibt, beim Laufen ist er kreativ. Für David ist es zum Beispiel die Badewanne. Facebook-User Stefan schreibt, beim Aufwachen, wenn er so halb wegschlummert. Robert sagt, nach dem Sex. Und Facebook-Userin Sarah schreibt auf unserer Seite, beim Sex.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jörg hat gerade noch mal angemerkt, vielleicht gibt's auch einfach nicht mehr diese Ruheräume heutzutage, in denen wir ganz abschalten, weil wir eigentlich permanent irgendwie am Daddeln sind und irgendwas mitnehmen.
Wir haben es uns eigentlich selbst abgeschafft, oder? Dank Smartphone kannst du dich immer und überall unterhalten lassen.
Wäre natürlich eine spannende Folgefrage, ob wir heute nicht so kreativ sind wie damals zum Beispiel. Ne?
Woran misst man das?
Das ist eine gute Frage, ja. Kreativität ist bei uns auf jeden Fall noch ein bisschen vorhanden. Wir
machen noch ein Päuschen, vielleicht kommt die Idee dann.
Wir gehen erstmal zurück in eine Bronzezeit, würde ich sagen. So 5000, 3000 Jahre zurück.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In der Bronzezeit war Eisen unendlich kostbar. Altertumsforscher haben lange gerätselt, wie Gegenstände aus Eisen damals überhaupt schon hergestellt wurden. In der Bronzezeit, so vor rund 5000 bis 3000 Jahren, konnten Menschen nämlich eigentlich noch kein richtig heißes Feuer machen. Das braucht man aber, um Eisenerz zu Eisen zu schmelzen. Ein französischer Forscher hat etliche Gegenstände aus Eisen aus der Bronzezeit untersucht und kommt zu dem Schluss, dass sie alle aus Meteoriteneisen bestehen. Meteoriteneisen lässt sich auch ohne heißes Feuer weiterverarbeiten. Ein Dolch aus Meteoriteneisen schaffte es sogar als Beigabe ins Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Zu Zur Untersuchung nutzte der Forscher eine Methode namens Röntgenfluoreszenz. Damit lässt sich ermitteln, wie viel Nickel und Kobalt im Eisen steckt. Das Verhältnis dieser drei Elemente zueinander verrät die außerirdische Herkunft. Heißer Wasserdampf aus einem Vulkan. Das klingt irgendwie gefährlich, muss es aber nicht sein. Im Gegenteil. In Kenia sichert der Wasserdampf das Überleben eines Maasai-Dorfes. Es liegt im Krater des aktiven Vulkans Mount Suswa. Die Maasai haben eine Technik entwickelt, den Wasserdampf aus dem Vulkan als Trinkwasser anzuzapfen. Dafür kondensieren sie den Dampf an Alublechen und fangen ihn in einem Tank auf. So eine Wasserfalle sammelt am Tag rund 200 Liter Wasser. Das Wasser ist direkt trinkbar. Die erste Falle dieser Art haben die Dorfbewohner vor 7 Jahren gebaut. Inzwischen haben sie 20. Den Bau haben Hilfsorganisationen finanziell unterstützt. Die Dorfbewohner müssen deswegen nicht mehr so viel Zeit mit der Suche nach Trinkwasser verbringen. Das Ampfzapfen des Vulkans hilft dabei, über die Trockenzeit zu kommen. Durch den Klimawandel werden die Regenzeiten in Kenia und in anderen Regionen Ostafrikas unzuverlässiger. Bist du auch wirklich du? Um das zu beweisen, gibt es inzwischen etliche Methoden. Vom Passwort, PIN-Nummer über Bewegungsmuster auf dem Handybildschirm, Fingerabdruck bis hin zum Iris-Scanner und zur Gesichtserkennung. Forscher an der Rutgers-Universität in New Jersey haben sich jetzt etwas Neues einfallen lassen. Sie testen Vibes. Das funktioniert so. Man braucht eine feste Oberfläche. In die ist ein Mini-Vibrator eingebaut. Außerdem ein Sensor, der die Vibrationen misst. Wird die Oberfläche mit dem Finger berührt, zum Beispiel um eine PIN einzutippen oder um ein Muster zu zeichnen, dann verändert das Vibrationssignal. Und zwar auf offenbar einzigartige Weise. Das lässt sich zur Identifikation nutzen. Die Forscher sagen, ihre Technik ist sicherer als Passwörter oder Pins und gleichzeitig billiger herzustellen als Scanner für Fingerabdrücke, Gesichter oder Augen. Bis die Technik marktreif ist, werden wohl aber noch ein paar Jahre vergehen.
Die Wissensnachrichten von Anne Präger.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Diese Woche machen wir euch fit, wenn es ums Geld im Alter geht.
Alter, was geht?
Die Themenwoche über Rente, Vorsorge und Altersarmut.
Wir wollen euch den Einstieg ein bisschen leichter machen, wenn ihr denn überhaupt einsteigen könnt und vor allem wollt. Was ihr nämlich an Kommentaren zum letzten Rententhema gepostet habt, das sagt schon einiges. Susanna schreibt da zum Beispiel, wie lange dauert es eigentlich wohl noch, dass Lebensrealitäten bei Journalisten ankommen? Fragezeichen. Viele Menschen können nicht mehr vorsorgen. Das ist keine Frage des Wollens. Jörg, was sagst du da als Wirtschaftsexperte zu?
Tut mir auch ein bisschen weh jetzt als Journalist. Na, ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist wirklich schwerer geworden, sich abzusichern. Wenn du guckst, Miete, Strom, Lebensmittel, also viele sind echt froh, über die Runden zu kommen, keine Frage. Aber jetzt zu sagen, ich kann nicht vorsorgen, Ende aus und das war's dann, das ist ein Totschlagargument. So geht's ja auch nicht, weil eigentlich, was da versagt, sind die Politiker. Es sollte eigentlich reichen, wenn du ins staatliche Rentensystem einzahlst. Hat's auch lange. Tut's nicht mehr, wissen wir jetzt. Also, wir müssen was tun. Und ich finde, wir als Journalisten sind da eigentlich in der Pflicht, Alternativen zu zeigen. Und das kann eben nicht sein, dass wir uns auch hinstellen und sagen, geht eben nicht.
Ende aus. Das ist keine Haltung, dass es für viele auch gehen kann. Das hat uns zumindest Martina geschrieben. Sie schreibt, ich habe auch wenig Geld um einen 450-Euro-Job, schreibt sie. Das ist ausreichend für die Riester-Förderung. Die bekommt sie. Was wenige das Einzahlen wert ist, das wird in dem Fall dann verdoppelt. Ich denke, man sollte das Geld nicht verschenken, lieber mal 10 oder 20 Euro auf die Seite legen. Das ist eine richtige Strategie.
Finde ich gut, ja. Es reicht auch wirklich, mit kleinen Beträgen anzufangen. Wenn du dann noch die Riester-Förderung mitnimmst, ist genau das Richtige. Die Riester-Rente ist eigentlich auch gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Prinzip ist ja, der Staat sagt, du sorgst privat vor, ich helfe mit, durch Zulagen und Steuererleichterung. Heißt aber, du musst dich zuerst bewegen. Von alleine passiert da nichts. Und leider ist die Riester-Rente ziemlich kompliziert gemacht. Und es gibt auch Anbieter, bei denen hat man das Gefühl, die schmeißen noch extra Nebelkerzen, um dich abzuzocken.
Für viele ist es dann wohl eher ein Problem, regelmäßig was an eine Seite zu packen, schreibt zumindest Armas. Ein wichtiger Grund haben sie offensichtlich vergessen, schreibt er. Ein nicht kleiner Teil dieser Altersgruppe steckt entweder in Praktika oder in befristeten Verträgen. Ich gehöre auch dazu. Warum sollte ich jetzt einen Vertrag abschließen?
Ja, dann frage ich mich, wann will er es denn dann machen? Also ich hoffe mal, dass er nicht ewig in Praktika sitzt. Das mit den befristeten Verträgen, ja klar, ist ein Problem. Ich habe das auch Jahre vor mir hergeschoben, obwohl mich diverse Leute gedrängelt haben. Und wirklich, ich kann dir sagen, der Einstieg, das ist das Schwierigste. Beruhigt einen dann aber auch ungemein, wenn man es geschafft hat. Wichtigster Tipp, mach's flexibel. kleiner Vertrag, wenig Einzahlung am Anfang und so, dass du auch wieder aussteigen kannst. Sich jetzt für 30 Jahre komplett irgendwo festzulegen, wenn ich noch gar nicht weiß, wie es nächstes Jahr aussieht bei mir, das ist natürlich totaler Quatsch. Also Flexibilität, ganz wichtiger Punkt.
Da meinst du dann auch, dass es deswegen vielleicht auch gar nicht so sehr wehtut mit dieser Flexibilität,
wenn man auch aussteigen kann. Der Einstieg ist leichter. Also mach dich schlau, worum es geht und dann gucken, dass man einen Einstieg findet.
Man weiß aber auch nicht, wie unsere Welt eben in 40 Jahren aussieht. Das ist ja auch irgendwie ein Problem. Vielleicht haben wir dann auch alle das bedingungslose Grundeinkommen und brauchen keine Rente mehr. Annika hat uns dazu geschrieben, mal mit Selbstversorgung beschäftigen ist diese Rentenversorgung heutzutage.
Also wenn sie meint, so Gemüse anbauen im eigenen Garten und solche Sachen, finde ich super. Ich meine, da kann man auch wirklich einen Teil der Altersvorsorge mitmachen. Wenn du nichts mehr kaufen musst im Supermarkt an frischen Sachen, ist wahrscheinlich sogar auch gesünder. Aber musst du dich auch drum kümmern. Auf dem Balkon, dritter Stock, wird schwierig damit. Und das sind vor allen Dingen auch Konzepte, da kann dir keine Bank oder kein Versicherungsberater weiterhelfen. Die arbeiten eben mit Geld, die rechnen vom Heute direkt ins Morgen, so nach dem Motto, wird schon irgendwie so weitergehen wie bisher. Wenn du eine andere Vorstellung vom Leben im Alter hast oder sagst, das bricht eh alles zusammen oder unsere Gesellschaft verändert sich komplett. Ja, fällt aber auch alles nicht vom Himmel, also kümmert euch.
Also dieses Credo nochmal festhalten, sonst gibt es vielleicht ein böses Erwachen und das will doch keiner.
Alter! Was geht?
Die Themenwoche über Rente, Vorsorge und Altersarmut. Jeden Morgen in Hielscher oder Hase. Abends in der Redaktionskonferenz. Und mehr im Netz auf deutschlandfunknova.de.
Weil wir gerade über dunkle Materie gesprochen haben. Und da oben heute Halloween, NASA, die amerikanische Weltraumbehörde, die will uns auch mit dem All gruseln.
The National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics and Space Report.
Auf der Homepage der NASA, da finden wir alles Gruselige aus dem All, schwarze Löcher, spooky Sounds aus dem Weltall, vielleicht Aliens, man weiß es nicht, fremde Kometen, die die Erde besuchen und. Also wer galaktisch Halloween feiern will, kann das auf jeden Fall bei der NASA tun. Für alles andere sind wir da.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In dem nächsten Fall ist es einfach gut, dass wir darüber berichten, dass nichts passiert ist. Es gab keinen Sprengstoffanschlag und zwar, weil Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes die Tat frühzeitig verhindert haben oder wie es unser Innenminister Thomas de Maizière heute sagt.
Der Zugriff erfolgte genau zum richtigen Zeitpunkt, spät genug, um die erforderlichen Beweise zu sichern und früh genug, um die Gefahr zuverlässig bannen zu können.
Ein 19-jähriger Syrer soll einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant haben. Er wurde heute früh in Schwerin festgenommen. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Was ist bisher über diese geplante Tat bekannt?
Dass der Mann versucht hat, sich verschiedene Chemikalien zu kaufen, beziehungsweise nicht nur versucht, er hat es auch geschafft. Er hat sie im Internet bestellt, hat sie zu sich nach Hause schicken lassen. Und zwar Chemikalien, mit denen man einen Zünder hätte bauen können, der dazu geeignet gewesen wäre, einen noch größeren Sprengsatz zu zünden. Schwefelsäure ist eine solche Chemikalie. Andere Chemikalien kamen dazu. Die Ermittler hatten das schon mitbekommen, weil sie auf den Mann schon aufmerksam geworden sind. Und als sie dann gestern Morgen seine Wohnung durchsucht haben, haben sie genau diese Chemikalien gefunden. Noch weitere Chemikalien, die man gebraucht hätte. Und das Ganze hat bei ihnen den Eindruck hervorgerufen, wie du es eben schon gesagt hast, da ist tatsächlich eine durchaus größere Tat in Vorbereitung gewesen.
Der Verdächtige soll in Schwerin wohnen. Es hat aber jetzt auch Durchsuchungen in Hamburg gegeben. Wie hängt das zusammen?
Das hat damit zu tun, dass man den Mann schon seit einigen Tagen observiert hatte und auch mitbekommen hat, dass er in Hamburg gewesen ist, dass er in Hamburg jemand besucht hat. Und weil die Ermittler sich nicht richtig sicher waren, was denn diese Reise nach Hamburg so mit sich gebracht hat und weil sie einfach wirklich auch sicher gehen wollten, dass es da nicht noch weitere Komplizen gibt, haben sie dann eben dort auch in Hamburg durchsucht. Soweit ich das bisher gehört habe, sind diese anderen Personen bei denen durchsucht worden ist, aber tatsächlich nur Zeugen in dem Ermittlungsverfahren. Und es gibt noch keine Hinweise darauf, dass sie auch etwas mit der eigentlichen Tat zu tun gehabt haben könnten.
Gibt es denn konkrete Hinweise darauf, wo diese Tat hätte stattfinden sollen?
Nein, die gibt es nicht. Und die Ermittler sind sich auch gar nicht sicher, ob das eigentlich ihrem Beschuldigten schon so klar gewesen ist. Das sind ja zwei Dinge. Man kann ja auf der einen Seite sagen, man begeht einen Anschlag und man fängt an, etwas zu konstruieren, einen Sprengsatz zu konstruieren. Und sehr häufig ist es so, dass Täter, die sich zu so etwas entschließen, dann parallel parallel sich auch überlegen, wo man das denn jetzt sinnvollerweise machen könnte. Und so wie es sich für die Ermittler im Augenblick darstellt, gab es da noch keine Festlegung des Mannes, sondern die Überlegung, etwas zu machen, aber noch keinen konkreten Ort.
Gibt es schon Verbindungen oder Informationen darüber, die der 19-jährige Syrer zum Beispiel zur Terrororganisation gehabt haben könnte?
Also für die Ermittler stellt sich das so dar, dass er kein Mitglied im juristischen Sinne einer Terrororganisation, sei es jetzt der sogenannte Islamische Staat oder sei es Al-Qaida oder eine der anderen Organisationen gewesen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich selber für sich dazu entschlossen hat. Aber auf einer anderen Seite steht natürlich, dass er im Internet entsprechende Anleitungen, entsprechendes Propagandamaterial, Strategiepläne von islamistischen Terroristen gefunden haben soll, die ihn dann auch dabei unterstützt haben, seine Vorbereitungshandlungen durchzuführen. Also das ist so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite ist er ganz offenkundig sehr stark inspiriert worden, sagen die Ermittler. Und auf der anderen Seite ist er aber so im klassischen Zugehörigkeitssinne nicht Mitglied einer Terrororganisation gewesen.
Natürlich berichten wir lieber über einen vereitelten Anschlag als darüber, wenn wirklich was passiert und Menschen sterben. Thomas de Maizière schätzte heute noch mal die Gefährdungslage so ein.
Die terroristische Gefährdungslage in Deutschland und Europa bleibt unverändert hoch. Das zeigt auch der heutige Tag. Die Sicherheitsbehörden bleiben wachsam.
Was bedeutet das genau?
Naja, habt das auch in den vergangenen Wochen und Monaten, wo wir wenig von diesem Thema gehört haben, die Arbeit für die Ermittlungsbehörden überhaupt nicht weniger geworden ist. Das ist eigentlich eine permanente Situation von wirklich sehr, sehr angestrengter, konzentrierter Arbeit in den deutschen Ermittlungsbehörden, sei es beim Verfassungsschutz, sei es bei der Polizei, sei es auf Bundesebene oder sei es in den Ländern. Da wird wirklich ganz, ganz erheblich daran gearbeitet, weil es immer wieder Hinweise gibt, viele Hinweise dann auch gar nicht zu etwas führen, andere Hinweise irgendwie sehr unkonkret sind. Und deswegen ist es jetzt für uns vielleicht so, dass wir seit gestern mal wieder davon gehört haben, aber die Praxis der Ermittler ist eigentlich kontinuierlich und ja, das ist einfach eine Realität, die man sehen muss und da muss man manchmal, denke ich, auch tatsächlich ein bisschen Bewunderung für die Ermittler haben, die da seit Monaten unter einem permanenten Ermittlungsdruck stehen.
Heute früh wurde in Schwerin ein 19-jähriger Syrer festgenommen, weil er einen Terroranschlag geplant haben soll. ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt hat das für uns eingeordnet. Das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Nein, ich will hier kein Asyl, hat heute der ehemalige katalonische Regierungspräsident Puigdemont gesagt. Er will nur von Brüssel aus weiter für ein unabhängiges Katalonien kämpfen. Unterdessen hat in Spanien die Vizepremierministerin Soraya Sáenz de Santamaría die Arbeit übernommen. De Santamaría ist 46 Jahre alt. Sie gilt als Spaniens mächtigste Frau und sie will Katalonien retten, hat sie zumindest gesagt. Und dafür muss sie jetzt die Zeit nutzen, 55 Tage. Dann gibt's Neuwahlen am 21. Dezember. Burkhard Birke ist für Deutschlandfunk Nova Korrespondent in Barcelona. Burkhard, viele hören diesen Namen dieser Vizepremierministerin zum ersten Mal. Was ist das für eine Frau?
Nun, sie geht ja eigentlich nur mal als Soraya durch. Man nennt sie nur Soraya. Sie ist sehr stark, extrem ehrgeizig, so ehrgeizig, dass man ihr nachsagt, dass sie als Kind, wenn sie keine Eins geschrieben hat, geheult hat und auf die Palme gegangen ist. Und sie war bienenfleißig wie eine kleine Ameise, die Tochter einer Friseurin und eines Vaters ohne eine richtige Berufsausbildung. Und aus der kleinen Ameise ist, so sagt es jedenfalls hier die Presse, sozusagen die Killerin geworden. Jedenfalls diejenigen, die jetzt all diese, ja, in Anführungsstrichen tödlichen Beschlüsse aus Sicht der Separatisten hier in Katalonien im Namen der Zentralregierung in Madrid durchsetzen muss. Sie ist Juristin, sie ist verheiratet mit einem Anwalt und hat einen 6-jährigen Sohn und man sagt ihr so viel Potenzial nach, dass wenn sie diesen Job gut macht, dass sie sogar Mariano Rajoy eines Tages beerben könnte. In Katalonien ist sie aber nicht gut gelitten und dort hat sie erst einmal ihren Staatssekretär Roberto Bermúdez de Castro hingeschickt. Also hier hat sie sich seit der Machtübernahme nicht blicken lassen.
Was ist denn dann genau ihr Job jetzt in dieser Übergangsphase und was ist, wenn sich die Beamten in Katalonien widersetzen?
Nun, sie hat formal die Arbeit zu tun, die bisher der Präsident Carles Puigdemont und sein Vize, nämlich Oriol Junqueras, übernommen haben und sie muss die gesamte Arbeit der Ministerien koordinieren hier in Katalonien. Bisher ist nicht davon auszugehen, dass sich die Beamten widersetzen. Das hat auch Carles Puigdemont heute in Brüssel bei seiner Pressekonferenz ausdrücklich gesagt. Er habe Anweisungen gegeben, dass man eben hier keinen zivilen Ungehorsam leistet, sondern dass man kooperiert. Man wolle nicht derjenige sein, der hier Gewalt oder Widerstand ins Spiel bringt, sondern die Gewalt würde man anderen überlassen, so sinngemäß jedenfalls der Ex-Präsident der Generalitat der Region Katalonien heute in Brüssel. Also bis jetzt läuft alles sehr, sehr friedlich, mit Ausnahme vielleicht jetzt noch einmal einer Intervention der Guardia Civil, die heute 8 Kommissariate der Mossos d'Esquadra, also der Regionalpolizei der katalanischen, untersucht hat und auch deren Zentrale in Sabadell. Aber da ging es darum, Beweismittel zu sichern, weil die Mossos d'Esquadra in den Augen der Zentralregierung beim illegalen Referendum am 1. Oktober nicht richtig interveniert haben.
Jetzt gab es heute an diesem Dienstag auch erstaunliche Erkenntnisse, Nachrichten aus einer Umfrage, die ja so einiges sagen könnten über die Zukunft von Katalonien, ne?
Ja, jetzt verstehen wir auch, warum Carles Puigdemont heute noch einmal die Zentralregierung in Madrid aufgefordert hat, zu versichern, dass sie die Wahlergebnisse vom 21. Dezember in jedem Fall anerkennen will. Denn die Separatistenparteien scheinen sich dazu entschlossen zu haben, teilzunehmen. Und sie würden die Wahl sogar wieder knapp gewinnen, zumindest nach Sitzen, nicht nach Prozenten. Aber sie würden wohl eine knappe Sitzenmehrheit zusammen mit der antikapitalistischen KUP-Partei im Parlament schaffen. Und das hieße natürlich, dass wir uns im Kreis bewegen. Also die Separatisten, die Unabhängigkeit im Parteiprogramm stehen hatten und das auch durchgesetzt haben, wieder allen Rechtes und Gesetzes, aber die hätten wieder die Mehrheit und was macht Madrid dann? Also im Prinzip das, was alle Leute sagen, hier muss eine politische Lösung her, hier muss verhandelt werden, hier muss dieses Problem der Unabhängigkeit anders gelöst werden.
Überrascht es nicht aber ein bisschen, weil am Sonntag ja viele auf der Straße gegangen sind und für eine Einheit in Spanien demonstriert haben?
In der Tat. Natürlich, das Land ist tief gespalten, weil es ist keine prozentuale Mehrheit, das habe ich gesagt, sondern nur eine nach Sitzen. Das liegt an dem etwas komplexen Wahlsystem. Aber im Prinzip ist es doch so, dass hier die Hälfte der Bürger in Katalonien bei Spanien verbleiben möchte und die andere Hälfte möchte ein unabhängiger Staat werden. Das Problem muss man irgendwie lösen. Und das geht nicht jetzt mit angeordneten autonomen Wahlen, wie offenbar diese Umfrage nachliegt. Und das geht auch nicht mit Entmachtung der eben von den Katalanen ja eigentlich im demokratischen Prozess gewählten Regierung. Hier muss man sich wirklich an den Verhandlungstisch sitzen und eine Lösung finden für die Belange, die die Autonomiebefürworter hier vorbringen. Vor allen Dingen ein neues Finanzstatut und mehr Anerkennung durch Madrid.
Burkhard Birke für Deutschlandfunk Nova live aus Barcelona mit neuen Erkenntnissen und neuen Informationen und in einem kleinen Porträt der Vizepremierministerin, die einfach nur Soraya genannt wird und die jetzt große Aufgaben hat, nämlich die in Katalonien wieder halbwegs für Kontrolle sorgen soll.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Zeit für die chinesische Nationalhymne.
Schön, ja, oder?
Tilo?
Du, toll, du weißt schon, dass du gerade mit einem Bein im Gefängnis stehst, ne? Wieso? Wenn wir hier in China wären.
Wieso?
In China wird gerade ein Gesetz vorbereitet, wer die Hymne bei unpassenden Gelegenheiten spielt, ich würde sagen, das ist hier der Fall.
Das ist hier nicht unpassend.
Der kann bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Stand bis jetzt auch schon unter Strafe, aber relativ milde, bis zu 15 Tage Knast. Mit dem neuen Gesetz könnte es wirklich hart werden. Es ist noch nicht ganz klar, was unpassende Gelegenheiten heißt, aber man könnte das so auslegen, dass es alles außerhalb offizieller Veranstaltungen.
Sind denn alle Staaten so streng mit der Hymne?
Nee, mit der Hymne nicht. So streng, das ist die absolute Ausnahme. Was viele Staaten aber haben, Gesetze gegen die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. In Deutschland steht es im Strafgesetzbuch, wenn du zum Beispiel hier die deutsche Fahne öffentlich verbrennen würdest, das ist strafbar.
Was ist mit den USA? Da haben wir mitbekommen, da gab es ordentlich Ärger wegen Sportler, die bei der Hymne
niedergekniet
sind. Ja. Genau.
Ich meine, Trump rastet da jedes Mal aus, ne? Nennt die Spieler Hurensöhne und solche Sachen. Er kann sie beleidigen, er kann ihnen Probleme machen, aber nein, in den Knast schicken kann er sie dafür nicht. Das können nur die Chinesen.
Wir halten fest, wer die chinesische Nationalhymne außerhalb von offiziellen Veranstaltungen spielt, könnte in Zukunft bis zu 3 Jahren ins Gefängnis gehen. Im September war nämlich ein Gesetz dazu verabschiedet worden. Also heute Abend am Halloween-Abend besser nicht die Chinesen spielen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
It's a good job Luther's not around today, because if his first tweet ended with 1 of 95, I don't think it will have been well received. Gut, dass Luther heute nicht mehr lebt. Wenn sein erster Tweet aufhört mit dem Hinweis, es folgen noch 95, dann wird es wohl nicht so gut ankommen. Das twittert heute Mike Bird, Autor beim Wall Street Journal. Am Reformationstag fragen wir uns, was ist denn heute eigentlich, 2017, noch von den 95 Thesen übrig geblieben? Wo merken wir Luther und das, was er damals reformiert hat, im Alltag? Sprechen wir drüber mit dem Deutschlandfunk Nova Historiker und Geschichtsbuch Matthias von Hellfeld aus der Sendung Eine Stunde History. Matthias, grüß dich.
Grüß dich.
Wo bemerken wir heute noch Martin Luther?
Naja, wo jeder Einzelne ihn bemerkt, das weiß ich natürlich nicht, aber wir alle gemeinsam, da lohnt ein Blick ins Grundgesetz, da steht nämlich das Individuum in der Mitte. Und alles, was der Staat zu tun hat, dreht sich um das Individuum. Es ist die Würde des Menschen, nicht der, sondern des einzelnen Menschen, die unantastbar ist. Und die gilt im Übrigen so ganz nebenbei bemerkt für alle Pegida-Fans, für jeden Menschen, der hier lebt, für jede Hautfarbe, für jedes Geschlecht und egal, wo er herkommt, solange er hier lebt.
Die haben wir ihm zu verdanken.
Das haben wir Luther zu verdanken. Er hat das Individuum in die Mitte seiner Überlegungen gestellt, weil er auch ein Kind des Humanismus war. Der Humanismus war ein Rückgriff sozusagen auf die Antike, die griechische Antike, auf das Bildungs- und Erziehungsideal der Menschen damals. Und die haben eben gesagt, wir müssen das allumfassend gebildete Individuum haben und dieses Individuum ist dann in der Lage, die Gesellschaft zu beurteilen, eigene Entscheidungen zu fällen, kritisch zu sein und alle Dinge zu begreifen, die sich vor seinen Augen auftun.
Würdest du sagen, das ist das größte Vermächtnis von Luther oder wird das Stärkste auch?
Das ist das Größte und das Stärkste. Jetzt ist natürlich nicht nur Luther alleine gewesen. Es hat ja auch viele vor ihm schon gegeben, die sowas gedacht haben und viele nach ihm. Aber die Idee sozusagen, dass wir auch nicht einem Ismus oder einer Ideologie oder irgendeiner anderen großen Idee verschrieben sind, sondern eben den Menschen oder dem Menschen, das ist schon sehr zentral und das prägt auch viele europäische Länder heute.
Warum gerade Luther? Warum hatte gerade er so einen Erfolg?
Ich will es mal sagen mit einem Wort unseres ehemaligen, jüngst verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Das ist die Gnade der späten Geburt gewesen. Vor ihm, ungefähr 100 Jahre, gab es Jan Hus. Der hat genau dasselbe gesagt und wurde auf dem Konzil von Konstanz 1414 vorgeladen, angehört, verworfen und auf den Scheiterhaufen gestellt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, zu Luthers Zeiten war gerade vorher die Post erfunden. Ja, es gab die ersten Postwägen, die durch Europa fuhren. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, vorher wurde erfunden, kurz vorher, der Buchdruck. Mit anderen Worten, Luthers Traktate konnten gedruckt, sprich kopiert werden, würden wir heute sagen, und sie konnten sehr schnell weitertransportiert werden. Und deswegen verbreiteten sich diese Gedanken mit einer derartig rasanten Geschwindigkeit für damalige Verhältnisse jedenfalls, dass sie nicht mehr wegzunehmen waren. Sie waren nicht mehr zu stoppen. Und das war sozusagen der Hauptgrund.
Also die zeitlichen Errungenschaften haben ihm dann im Endeffekt auch den Erfolg gebracht. Ja?
Unbedingt.
Jetzt ist er natürlich auch streitbar. Es gibt nicht nur Positives über Luther, es ist nicht nur Positives geblieben, sondern auch ein bisschen was Kritisches, beziehungsweise sehr Kritisches, Thema Antisemitismus.
Also jeder, der sich mit Luther beschäftigt, stolpert darüber und sagt, das ist eigentlich nicht zu begreifen. Der Typ ist am Schluss seines Lebens ein ganz, ganz schlimmer Antisemit geworden, hat fürchterliche Pamphlete geschrieben. Margot Käßmann, die ja mal EKD-Chefin war, hat gesagt, die evangelische Kirche hat das geprägt bis zum Holocaust, dieser Antisemitismus von Martin Luther. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht aus dem Jahr 1938. Am 10. November diesen Jahres brannten die Synagogen und das war auch noch der Geburtstag von Martin Luther im Jahr 1483. Und da schrieb Martin Sasse, ein Landesbischof und schlimmer Nazi, an Luthers Geburtstag brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird zur Sühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates durch Judenhand die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. Und jetzt kommt es. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutschen Prophet im 16. Jahrhundert aus Unkenntnis einst als Freund der Juden begann, der getrieben von seinem Gewissen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit zum größten Antisemiten seiner Zeit geworden ist. Zitat Ende. Das Schlimme an Geschichte ist, sie kommt immer wieder. Und bei Luther ist dieses ein Beleg dafür. Einmal gesagt, ist es in der Welt und es wird irgendwann wieder hervorgehoben. Und jetzt wurde der arme Luther tatsächlich auch noch zu einem Art Zeugen für die Nazis. Und das ist natürlich wirklich ein ganz schwieriges Problem.
Also wir halten fest, Luther ist streitbar, unstreitbar ist, dass er ziemlich großen Prozess damals angestoßen hat, den wir im Alltag heute vielleicht auch als gegeben hinnehmen, der eben so ist. Matthias von Hellfeld aus unserer Sendung Eine Stunde History hat uns erklärt, warum das so ist. Und Eine Stunde History bekommt ihr genauso wie die Redaktionskonferenz als Podcast auf unserer Seite bei iTunes und bei Spotify. Danke, Matthias.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Halloween, Zombies, Werwölfe, Vampire begegnen uns heute. Aber wer hat eigentlich damit angefangen? Anne Preger weiß es.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Vampire, Zombies, Werwölfe, darüber erzählen sich Menschen schon seit Jahrtausenden Gruselgeschichten. Wie das Online-Magazin The Verge berichtet, sind ein Journalist und eine Tierärztin der Meinung, zu Vampiren und Co. inspiriert hat die Geschichtenerzähler die Krankheit Tollwut. In einem Buch schreiben die Autoren, dass schon Sumerer und Griechen die Krankheit kannten und literarisch verarbeitet haben, zum Beispiel in der Ilias. Auch in neuen wissenschaftlichen Studien sind Verbindungen hergestellt worden. Tollwutkranke können unter Schlaflosigkeit leiden, aggressiv werden und ihre Krankheit übertragen. So wie Vampire nachts umherwandern, ihre Opfer beißen und ebenfalls zu Vampiren machen. Auch Zombies werden laut den Autoren als aggressiv dargestellt, mit Schaum vorm Mund, und manchmal hinken sie auch, ebenso wie Tollwutkranke. Unser Sonnensystem hat zurzeit einen ziemlich einmaligen Besucher. Seit Tagen beobachten Astronomen einen Asteroiden. Mittlerweile sind sie sich sicher, dass es sich um einen interstellaren Besucher handelt. Das heißt, der Himmelskörper stammt nicht aus unserem Sonnensystem, sondern aus einer anderen Region des Alls. Bisher haben Astronomen nur vermutet, dass es solche Himmelskörper gibt, aber noch nie einen gesehen. Der interstellare Besuch war Mitte des Monats von Forschern mit einem Weltraumteleskop in Hawaii entdeckt worden. Er war ihnen wegen seiner ungewöhnlichen Flugbahn aufgefallen. Der Himmelskörper kommt aus Richtung des Sternbilds Lyra. Die Himmelskörper, die aus unserem Sonnensystem stammen, kommen in der Regel aus der Oortschen Wolke, einer Region am äußersten Rand des Sonnensystems. Die Forscher haben den neu entdeckten Himmelskörper A2017 U1 getauft. Er besteht wohl aus Stein oder Eis, ist etwa 400 Meter groß und nimmt als nächstes Kurs auf das Pegasus-System. Auf den Karibikinseln ist nach der Eroberung durch die Europäer nicht mehr viel von den Ureinwohnern übrig geblieben. Außer der Steinkunst, die zum Beispiel in Höhlen auf Puerto Ricos heute unbewohnter Insel Mona überlebt hat. Die haben britische Forscher 3 Jahre lang untersucht und berichten jetzt im Journal of Archaeological Science über ihre Erkenntnisse. Demnach haben die Ureinwohner Künstler, vor allem Menschen, Tiere und geometrische Muster abgebildet. Manchmal malten oder zeichneten sie die Bilder, manchmal drückten sie diese Motive auch in weichen Stein mit einer Technik, die es in der Altsteinzeit auch in Südeuropa gab. An den Forschungen waren auch einheimische Studenten beteiligt. Einer von ihnen sagte, er sei sehr stolz, am Erbe seiner Vorfahren zu forschen.
D-Radio Wissen.
Thilo Jahn und Jörg Brunsmann ist auch mit dabei.
Abend.
Jetzt könnte man sagen, Halloween kommt aus den USA. Das stimmt ja, gar nicht,
stimmt
so
gar nicht
sehr.
So.
Nee, in aktueller Forschung sagt eben, der Brauch kommt wohl von irischen Auswandern, die
so Reimport.
Im 19. Jahrhundert in die USA gekommen sind. Und die haben es wohl im Mittelalter schon erfunden.
Boah, du bist ein Klugscheißer wieder heute Abend hier.
Unglaublich, weißt du das? Was man da alles liest im Internet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gleich geht's los. Auf zur Halloween-Party. 81% der Deutschen sagen laut YouGov, Halloween ist für die, die feiern, ein großer Spaß. Für die Nachbarn vermutlich eher weniger. Vermutlich sind es auch die Kostüme, die so witzig sind. Freiwillig und unfreiwillig. Könnt ihr euch im letzten Mal Halloween-Costume-Fails anschauen. Dann werdet ihr schöne Stunden heute Abend auch verbringen können. Aber natürlich wäre Halloween nicht so ein internationaler Riesenerfolg, wenn nicht auch die Angst eine große Rolle spielt. Angst, das ist für uns irgendwie schrecklich und das ist für uns auch irgendwie schön. Was da genau bei uns im Körper passiert, wenn wir Angst haben und uns gruseln, das erklärt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Ganz typisch Graf Dracula auf jeden Fall. Und viele gehen auch als Kürbis dieses Jahr.
Vampir und Hexe, würde ich sagen. Vielleicht so als Junge noch Werwolf.
Oder Fledermaus. Ich habe ein Fledermauskostüm.
Das wären also ein paar Grusel-Outfits, die an diesem Halloween für Angst und Schrecken sorgen sollen.
Buh!
Nach ihren ganz realen Ängsten gefragt, antworten die Leute häufig, dass Flucht- und Verfolgungsjagden in ihren Albträumen eine Rolle spielen. Misserfolge machen uns Angst. Und am ehesten zu Halloween passen würde vielleicht noch die Angst vor Körperanomalien.
Ich habe eher Angst vor Clowns, aber sonst vor den anderen Sachen gar nicht.
Der Halloween-Schreck funktioniert immer dann optimal, wenn wir ein Bild sehen, was wir nicht einordnen können, idealerweise gepaart mit einer schnellen Bewegung und einem Schrei.
Kribbeln im Bauch und Herzrasen.
Ich fange dann richtig an zu schreien, mein Herz rutscht mir komplett in die Hose und danach ist mein Puls auf 180.
Whenever we are in the face of a danger and exposed to a threat, our palms sweat, our heart races and we feel fear.
Der Mensch sei eine Angstmaschine, sagt der New Yorker Neurowissenschaftler Joseph Ledoux.
The human being is an anxiety machine.
Na super. Aber wieso eigentlich?
One of our greatest talents.
Weil wir antizipieren können, was in der Zukunft passiert, können wir uns eben auch jetzt schon über Dinge ängstigen, die noch gar nicht real sind. Nur in unserem Kopf.
Also ich war jetzt gerade in S, also nach diesem Kinofilm, war ich unten alleine auf Toilette. Und da hatte ich auch Angst, also total bescheuert. Und hätte man den Film vorher nicht geguckt, hätte ich keine Angst gehabt. Aber dann dachte ich auch, jetzt, ne, man ist da alleine und dann geht die Klotür auf und dann kommt der böse Clown und holt mich. Ja, dann gucke ich abends irgendwie auch nochmal unter das Bett, also total bescheuert. Ne? Weil man weiß ja eigentlich, dass nichts da ist und nichts passiert.
Eigentlich weiß man das. Aber, und verantwortlich für dieses Aber, ist ein kleines Bündel aus Neuronen namens Amygdala. Unser Angstzentrum, zuständig für die in früheren Zeiten überlebenswichtigen Instinkte. Von dort geht's in zwei Richtungen weiter. Der schnellere Weg setzt spontane Reaktionen im ganzen Körper in Gang, Erstarren, Zucken, Herzrasen, noch bevor wir überhaupt wissen, was überhaupt los ist. Handinnenflächen?
Komplett nass.
Ganz interessant in dem Zusammenhang dieser Ausdruck, den wir für die Angst in diesem Moment verwenden.
Das gefriert so, Blut in den Adern gefriert oder so.
Gefrieren tut das Blut in den Adern nicht, aber es wird nachweislich dicker. Es gerinnt. In einer Studie haben niederländische Wissenschaftler ihren Probanden einen Horrorfilm gezeigt. Der Titel Insidious. Davor und danach wurde ihnen Blut abgenommen. Und siehe da, es wurden große Mengen des antihämophilen Globulins A gefunden, kurz F8. Das Protein ist dafür zuständig, dass das Blut gerinnt. Und die Erklärung? Falls Schrecken und Angst berechtigt sind, vielleicht ja ein gefährliches Tier gleich angreift, möglicherweise zubeißt, dann machen wir jetzt schon mal das Blut ein bisschen dicker.
Und man soll ja auch Angst haben. Das war ja auch, ne, früher die Leute, wenn es dann irgendwie im Busch geraschelt hat und die da nicht weggelaufen sind, die sind dann eben gestorben. Und somit haben sich die Schisser sozusagen durchgesetzt in der Evolution. Ja, ist so.
Nach dieser ersten Schrecksekunde erreicht das Signal den sensorischen Kortex. Wir bekommen langsam ein klareres Bild über die potenzielle Bedrohung. Entweder beginnt jetzt die richtige Abwehrreaktion oder wir merken, na, Fehlalarm, kannst dich wieder entspannen. In dem Fall kommt der angenehme Teil des Schreckens. Nach überstandener Gefahr schüttet unser Körper nämlich Endorphine aus. Die sorgen für so ein wohliges Glücksgefühl. Und dieser Hormonmix, der ist es wohl auch, den viele Menschen am Gruselgefühl mögen. Denn der entsteht auch dann, wenn das Kostüm richtig gelungen gruselig ist oder der Horrorfilm einfach nur funktioniert.
Muss ja irgendeinen Grund geben, warum Leute Horrorfilme gucken.
Ich bin lieber glücklich, ohne vorher Angst zu haben. Ich nehme nur die Endorphine und lasse die Angst weg vorher am liebsten. Ja.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und ihr so? Sagt mal, wohnt ihr eigentlich noch bei Mama oder bei Papa? Irgendwann wird das ja so peinlich, ne? Wahrscheinlich, wenn man 30 ist, dass man noch zu Hause wohnt. Vor allem Männer übrigens, etwa 40% sind mit Ende 20 noch zu Hause. Also irgendwie alles, wenn man so möchte, ziemlich normal. Diese Geschichte, die jetzt kommt, die sprengt aber so ein bisschen die Kette. Da ist Mama nämlich wieder bei ihrem Sohn eingezogen ins Altersheim. Jörg, was da genau passiert?
Ja, es ist so die Geschichte mit Sohn bleibt zu Hause kleben, ein bisschen weiter gedreht. Der Sohn heißt Tom Keating, wohnt in Liverpool, ist mittlerweile 80 Jahre alt, hat nie geheiratet, immer bei Mama gelebt. Letztes Jahr aber ist er pflegebedürftig geworden und ins Altersheim umgezogen.
Das heißt, Mama war danach alleine zu Hause, ja?
Ja, und das fand sie irgendwie blöd. Hat sich gedacht, ach komm, jetzt bin ich auch schon 98 Jahre alt, zieh ich doch zu meinem Sohn ins Altenheim. Und wenn du die beiden siehst oder hörst wie hier, dann merkst du auch, wer von den beiden der Fittere ist.
I go down for dinner. And when I come back, I come out here, we sit those two chairs. And then we go back up.
Sie redet.
Süß, ne? Hast du gehört, der Sohn so im Hintergrund, der macht wahrscheinlich das, was er die ganzen 80 Jahre gemacht hat. Also mehr ist schon Mutti, gibt nach wie vor den Ton an.
Und der Sohn endlich von zu Hause weg, jetzt ist Mutti wieder da. Wie findet der die ganze Sache?
Na, ich meine, mit 30 würdest du sagen, wie albern. Aber jetzt, wo er 80 ist, da heißt es dann wieder, wie süß. Die zwei gucken zusammen Fernsehen, die spielen miteinander. Jeden Abend wünschen sich eine gute Nacht und jeden Morgen begrüßen sich mit einer Umarmung.
Also eine schöne Kiste.
Schatzi.
Ist
doch.
Ja, das finde das Rückwärtsgewandte eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, müsste man mal etablieren wieder.
Deutschlandfunk Nova ist hier.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Morgen ist der 1. November und es gibt endlich wieder genügend Datenvolumen. Juhu. Ist aber nicht das Einzige, was es morgen neu gibt. Auch ein paar neue Gesetze treten in Kraft. Das betrifft Türsteher, Pflegepersonal und uns alle, wenn es ums Autofahren geht. Sprechen wir drüber mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Paul.
Schönen guten Tag.
Was ändert sich für Menschen, die in der Pflege arbeiten ab morgen?
Also für Leute in der Pflegebranche bedeutet der November erstmal mehr Geld, zumindest formal erstmal nur, denn die dritte Pflegemindestlohnverordnung, die tritt jetzt am 1. November in Kraft. Und die besagt, dass es ab Januar dann mehr Geld gibt, also quasi der Mindestlohn wird angehoben, im Westen auf 10,55 Euro, im Osten sind das dann 10,05 Euro. Das ist immerhin zwischen 35 und 55 Cent mehr als das, was jetzt gezahlt wird. Und von dieser Regelung profitieren dann 900.000 Beschäftigte.
Das Raumplanungsgesetz klingt erstmal ein bisschen sperrig, der Titel, aber auch da gibt es was Neues, wird was geändert. Und da können mehr Menschen in Zukunft dann mitbestimmen.
Genau, also nicht ganz jetzt zu Beginn des Novembers, aber gegen Ende des Monats, am 29. November, da gibt es ja eine gute Nachricht für Leute so vom Typ Stuttgart 21-Gegner oder Leute, die gegen Ökostromtrassen protestieren. Denn dann wird das Raumplanungsgesetz um eine gewisse Klausel erweitert, nämlich, dass die Planer von diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit bei Bauprojekten, das können zum Beispiel Fernstraßen sein, Hochspannungsleitungen, da beteiligen müssen und fragen müssen, wie die dazu stehen. Und das soll halt im Endeffekt dazu führen, dass solche Großprojekte ja besser akzeptiert werden.
Türsteher, Wachpersonal, auch für die gibt es was Neues. Leute, die bei Security-Firmen arbeiten, die müssen einen Sachkundenachweis erbringen. Was hat es damit auf sich?
Also diesen Sachkundenachweis, das ist eine schriftliche und eine mündliche Prüfung, die muss bis Ende des Monats abgelegt werden und das Ganze steht so ein bisschen im Hintergrund dessen, also wir erinnern uns ja vielleicht auch an die negative Nachrichten im Zusammenhang mit Wachpersonal, das Asylunterkünfte bewacht hat, dass da welche ausfällig geworden sind und ja, da geht es jetzt eben darum, darauf zu achten, dass da eben auch ein gewisser Qualitätsnachweis erbracht wird. Bis Ende des letzten Novembertags hat man Zeit, diesen Test zu erbringen und wenn man es bis dahin nicht gemacht hat, dann kann man als Wachpersonal dann auch nicht beschäftigt werden.
Zum Abschluss noch kurz auf das schauen, was so richtig wehtut. Bußgelder im Straßenverkehr. Was gibt's da Neues?
Da gibt es einen Punkt, der ist, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Und zwar mit dem Handy daddeln oder mit dem Tablet oder Notebook rumspielen am Steuer. Das wird teuer. Das Bußgeld hier 100 Euro dann, statt bisher 60 Euro. Wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, dann kann es auch schon mal ein Fahrverbot geben. Auch für Radfahrer wird das teurer. 55 Euro statt bisher 25. Ein weiterer Punkt ist das Thema Rettungsgasse blockieren. Also die Polizei oder Feuerwehr nicht vorbeilassen, trotz Tatütata. Mindestens 200 Euro statt bisher 20. Also da gibt es ordentlich mehr drauf. Dazu noch zwei Punkte in Flensburg. Und auch hier in besonders krassen Fällen kann es noch ein Fahrverbot obendrauf geben. Und vielleicht noch zum Schluss, du musst als Fahrer klar sichtbar sein. Das heißt, darfst keine Maske und auch keinen Schleier tragen. Beziehungsweise die Idee dahinter ist, dass große Teile deines Gesichts offen bleiben müssen, damit man eben, wenn zum Beispiel irgendwie Blitzer von dir gemacht werden, dass man klar erkennen kann, wer da hinterm Steuer sitzt. Wenn man dagegen sich auflehnt, dann sind das 60 Euro, die dann fällig werden könnten. Allerdings eine gute Nachricht vielleicht, eine Sonnenbrille darf man trotzdem noch tragen. Es geht halt einfach nur darum, dass der Großteil des Gesichtes eben sichtbar bleibt.
Keine Vermummung also am Steuer mehr. Neue Regeln und Gesetze ab dem 1. November. Wir haben drüber gesprochen mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz an diesem Dienstag, an diesem 31. Oktober, an Halloween, am Reformationstag. Jörg Grunzmann und Tilo Jahn gibt's morgen wieder.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.